Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Was muss ein Superheld heute alles können? Hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
Seine Eltern nannten ihn Kal-El. Sie werden ihn kennenlernen als Superman. Superman wird ihre Sympathien im Flug gewinnen.
Ja, da hat sich offensichtlich eine ganze Menge verändert. So kommt heute natürlich kein Superheldenfilm mehr daher, wie damals 1978, als der erste Superman-Film rauskam. Sympathisch sein ist heute gar nicht mehr so das Wichtigste. Superman, der immer so ganz ernsthaftes Gute und Aufrichtige gesucht hat, der ist fast schon vielleicht ein bisschen naiv für die heutige Zeit. Aber Superman ist zurück tatsächlich. Ab morgen läuft der neue Superman im Kino. Und wie sehr der dann doch in die Gegenwart passt oder auch nicht, das schauen wir uns an. Und gleich schauen wir uns aber erstmal an, wie es kommt, dass ein KI-Chatbot von Elon Musk antisemitische Posts produziert. Ist das ein Fehler in der Programmierung oder ist das vielleicht auch reine Absicht? Ich frage gleich einen KI-Experten. Wenn eine KI plötzlich antisemitische Aussagen produziert, wer hat dann Schuld? Ist es ein technischer Fehler von der KI oder ist es ein menschlicher Fehler bei der Programmierung? Elon Musk hat einen KI-generierten Chatbot, der heißt Grok, und der hat jetzt auf X sehr deutliche antisemitische Aussagen gemacht. Der zum Beispiel behauptet, Menschen mit jüdischen Nachnamen verbreiten anti-weiße Narrative. Und die Lösung dagegen wäre Adolf Hitler. Genauso ist es auf X erschienen. X hat diese Beiträge mittlerweile gelöscht, aber die Frage bleibt, war das ein Versehen oder wie gezielt muss man eine KI füttern, damit sie dann eben solche Aussagen postet? Darüber spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des Deutschen KI-Bundesverbandes, mit Jörg Bienert. Hallo Herr Bienert.
Einen guten Tag.
Dieser Chatbot Grok, der ist ja erst vor ein paar Tagen verbessert worden, so hat es Musk gesagt Ende letzter Woche. Jetzt geht man aber davon aus, dass der nicht verbessert worden ist, sondern dass dem eher so die Hemmungen genommen worden sind, weil im Quellcode, da wurde die Anweisung gefunden, schrecke nicht davor zurück, politisch unkorrekte Aussagen zu machen, wenn sie belegt sind. Ist diese KI hier absichtlich scharf gemacht worden?
In gewisser Hinsicht kann man das so sagen. Grundsätzlich werden solche großen KI-Modelle ja auf Basis von enorm vielen Daten und auch sehr, sehr vielen Daten aus dem Internet trainiert und haben gelernt, in der Regel das nächste beste Wort statistisch vorherzusagen. Über diese Datenmengen, die man zum Training nutzt, hat man, weil die so groß sind, halt nur geringfügig Kontrolle. Und man kann letztendlich bei diesen Basismodellen dann auch kaum vorhersagen, was die an Antworten liefern. Deswegen gehen die meisten Anbieter hin und bauen sogenannte Guardrails und tunen diese Modelle, um halt kritische Bereiche und unadäquate Aussagen auszublenden und gar nicht erst zuzulassen. Und diese Guardrails, diese Leitplanken hat Elon Musk jetzt in seinem letzten Update mit Grok wohl sehr weit gefasst, indem er halt gesagt hat, ja, wenn politisch unkorrekte Aussagen dabei sind, dann lass die doch durchgehen. Und das ist eigentlich ein Verhalten, was aus unserer Sicht sehr kritisch zu bewerten ist.
Okay, also er hat dieser KI quasi die Leitplanken genommen, wenn ich sie richtig verstehe. Mhm. Wobei diese KI ja auch vorher schon in der Kritik stand. Also schon vor ein paar Wochen zum Beispiel hat der Chatbot gepostet, dass in Südafrika ein Völkermord gegen Weiße stattfindet. Kann man denn sagen, dass diese KI auch generell ein Problem hat? Oder was unterscheidet zum Beispiel diese KI von anderen? Was macht sie anfälliger für solche Falschaussagen?
Das ist einfach die Herangehensweise von Elon Musk, wie er, glaube ich, generell mit Informationen und vor allen Dingen politisch unkorrekten und vielleicht radikalen Aussagen umgeht. Die anderen Chatbot-Anbieter wie OpenAI mit ChatGPT und von Google und auch die europäischen haben sehr viel engere Leitplanken, würden solche Aussagen gar nicht durch die Filter zulassen. Und Elon Musk hat eigentlich schon mit dem ersten Launch, dem ersten Live-Schalten von Grok erklärt, dass seine KI sehr viel freier in Anführungszeichen ist und solche Leitplanken halt sehr, sehr weit fasst.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann man die KI relativ schnell umprogrammieren. Also dann hat Elon Musk jetzt gerade die Leitplanken weggenommen und zack, hören wir oder lesen wir wenige Tage später solche noch viel radikaleren Posts, als wir sie vorher gelesen haben. Ist es so? Kann man die so ganz schnell quasi anschalten und scharf machen und kann man sie auch genauso schnell dann wieder irgendwie hemmen und wieder mehr Leitplanken einbauen?
Ja, das geht halt durch Programmupdates relativ schnell und da sehen wir ja auch durchaus eine Gefahr, auch für Europa und Deutschland, wenn wir uns nämlich zu sehr von amerikanischen Anbietern abhängig machen, weil die halt technologisch da derzeit ja doch um einiges voraus sind und quasi dann von der Willkür eines Elon Musk oder auch eines Mark Zuckerberg, der ja vor einiger Zeit auch angekündigt hat, dass er die Leitplanken auch weiterfassen will und sein Modell Llama, was als Open Source bereitsteht und auch vielfach in Europa und Deutschland als Basis für eigene KI-Modelle eingesetzt wird, dass das halt auch näher an Grok herangehen soll und auch durchaus radikalere Positionen vertreten darf. Wir sehen es als sehr gefährlich an, dass wir quasi dieser Willkür ausgesetzt sind, auch auf der Inhalt Ebene und befürworten dafür und setzen uns sehr stark dafür ein, dass wir in Europa halt auch Modelle entwickeln und zur Verfügung stellen, die dann auch den europäischen und deutschen Standards und Wertevorstellungen genügen.
Aber ist das so leicht umsetzbar? Oder man stellt sich jetzt vielleicht auch generell die Frage, also wie macht man das, dass so eine KI möglichst ausgewogen und differenziert ist? Wenn ich sie richtig verstehe, da muss man da schon sehr proaktiv handeln und die eben dementsprechend programmieren. Ist das möglich? Oder wir wissen ja nie genau, mit was die KI gefüttert wird, wenn sie mit falschen Informationen gefüttert wird. Wie kann man das gut steuern?
Man kann das steuern, man kann aber nie ausschließen, dass gewisse ungewünschte Informationen durch diese Filter durchgehen oder auch durch spezielle Abfragetechniken letztendlich provoziert werden. Es ist halt kein Schwarz und Weiß, aber man kann Maßnahmen ergreifen, um die Qualität hochzuschrauben. Und diese Maßnahmen erfordern natürlich Aufwand und Geld und unter anderem deswegen ist das Training und die Bereitstellung von großen KI-Modellen ja entsprechend teuer.
Das sagt der Vorsitzende des Deutschen KI-Bundesverbands Jörg Bienert, der europäische KI-Modelle befürwortet und fordert, um eben dann solche Entgleisungen möglichst zu verhindern und zu kontrollieren. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Bienert, in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, vielen Dank.
Die Welt der Superhelden, die ist mittlerweile so unüberschaubar groß geworden, aber einen, den kennt tatsächlich jeder, der aufrichtigste von allen, der allererste Held von allen. Seit Jahrzehnten ist Superman unterwegs. Und er ist jetzt wieder ganz neu da. Morgen kommt der neue Superman-Film in die Kinos. Und es ist mittlerweile ja schon eine ganz andere Welt, mit der Superman es jetzt zu tun hat, als noch vor 40 Jahren, 50 Jahren, als der erste Superman-Film rausgekommen ist. Denn eigentlich war Superman ja immer so der ungebrochenste Held von allen, einfach nur aufrichtig. Er hat für das Gute gekämpft, zum Beispiel auch gegen Supermächtige mit narzisstischen Zwangsstörungen gekämpft. Ja, wie passt so ein Held in die heutigen Zeiten? Was dieser neue Superman so kann und ob er es schaffen könnte, auch ein ganz neuer Superheld zu werden für ein ganzes Universum, für DC, darüber spreche ich jetzt mit dem Superheldenkenner, mit Markus Dichmann, der ein ganzes Buch über 100 Jahre Superhelden geschrieben hat. Hi Markus. Genau, der Film läuft ja erst ab morgen, aber du hast ihn schon gesehen. Sag erstmal ganz kurz, wie war es für dich? Hat er dich gepackt?
Ja, richtig gut. Wenn man jetzt gleich corny werden wollen würde, könnte man sagen, ist super, der Film. Wir sind mittendrin. Superman ist schon Superheld. Wir kriegen keine lange Origin-Story, wie er vom Planeten Krypton kommt oder so, sondern wir lernen ihn mittendrin kennen. Er kriegt auch erstmal, welches man im Verlaub so sagen darf, ziemlich auf die Nase. Damit geht's los. Also ist auch ein Superheld, ein Superman, der nicht unschlagbar ist. Er ist verliebt. Er liebt Lois Lane, die berühmte Star-Reporterin. Er hat einen Hund. Krypto. Das dürfte sogar einigen vermeintlichen Langzeitfans von Superman neu sein, dass Superman ja sogar einen Hund hat. Und er hat Lex Luthor natürlich an seiner Seite, seinen genialen Superschurken, der Supermächtige mit Zwangsstörung, narzisstischer Zwangsstörung, du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Film ist großartig besetzt. Rachel Brosnahan als Lois Lane sticht wirklich hervor, steht jede Szene, ist brillant. Und unterm Strich würde ich sagen, im Film steckt sogar ein richtig großes Meisterwerk des Genres, das man dann in einem Atemzug mit The Dark Knight oder dem ersten Iron Man oder so nennen könnte. Wenn es nicht doch eine Sache gibt, die mich schon doll gestört hat. Er ist sehr überladen, der Film. Also sie hätten 2 bis 3 Nebencharaktere und 2 bis 3 Nebenschurken locker streichen können, um diesen eigentlichen tollen Hauptfiguren von Lois Lane bis Perry White und Jimmy Olsen diese ganze Garde, die Superman an seiner Seite hat, mehr Raum zu geben. Das ist ein bisschen zu viel gewollt worden auf einmal. Wenn man es ein bisschen kondensiert hätte, wäre es ein absolutes Meisterwerk geworden. So ein toller Superheldenfilm.
Ja, klingt schon, aber auf jeden Fall ziemlich begeistert von dir.
Ja.
Wir können ja mal schauen, wie Superman so in diese Gegenwart passt, ne? Weil der ist ja eben so ein alter, so ein bisschen blauäugiger. Ich habe mir den Trailer angeguckt und da gibt es so eine Stelle, wo man das auch so hört, dass der vielleicht doch auch in der Gegenwart angekommen ist. Wir hören mal eine Stelle, wo er von der Journalistin befragt wird.
Haben Sie sich mit dem Präsidenten beraten?
Nein.
Du hast als Repräsentant der Vereinigten Staaten gehandelt.
Ich habe überhaupt niemanden repräsentiert, außer mich selbst.
Und noch mehr.
Das Gute.
Das ist eine spannende Stelle. Wenn man nicht genau weiß, worum es im Film geht, könnte man jetzt denken, okay, er repräsentiert nicht die USA, aber sich selbst und das Gute. Das ist der alte Superman. Und er ist in der Gegenwart angekommen, oder wie muss man das interpretieren?
Also er stellt sich im Film in einem internationalen Konflikt auf die Seite eines Kleinstaates, der von seinem großen Nachbarn permanent ausgebeutet und angegriffen wird. Ich meine, das ist doch schon extrem aktuell. Man möge sich mal überlegen, bei den Konflikten, die wir aktuell auf unserer Welt haben, es gäbe da einen Superman und der würde das tun. Also damit ist der Film absolut im Hier und Jetzt verankert. Regisseur James Gunn hat in einem Interview jetzt vor kurzem, das in den USA heftig diskutiert wurde, gesagt, der Film ist politisch und er ist eine Migrantenstory. Denn Superman ist eben vom Planeten Krypton. Die USA sind ein Land, das durch Migration entstanden ist, das davon lebt und in dieser Zeit, auch in der Superman entstanden ist, in den 1930er Jahren, Weltwirtschaftskrise, ein ganz großes Thema, Ellis Island und so, ein Land, das boomt und wächst nur durch Migration. Und das holt James Gunn also jetzt ins Hier und Jetzt zurück. Und es ist ein ganz großes Thema im Film, dass Superman also ein Alien ist, aber in den USA lebt, vermeintlich die USA repräsentiert, aber manche wollen das nicht so gern. Also er hat es mit ganz vielen Ideen geschafft, dass dieser Superman absolut zeitgemäß ist. Letztlich, wenn ich das mal sagen dürfte, Massimo, ist Superman immer zeitgemäß. Sie haben es nur ein bisschen übersetzt, sodass es jedem klar werden müsste eigentlich.
Es ist ja spannend, weil du jetzt James Gunn angesprochen hast, es gab ja so ein bisschen Aufregung um die Entstehung des Films.
Es gab viele Aufregungen.
Ja, viele, genau. Aber eine ist eben, wie er daran gegangen ist, an das Schreiben dieses Films. Der hat ja so eine bestimmte Regel aufgestellt. Er hat gesagt, Script first ist die Policy. Also das Drehbuch muss erst fertig sein, bevor gedreht werden kann. Kann man sich jetzt fragen, wie auch sonst, ist doch normal, oder? Was war denn daran so aufregend? Man muss doch wissen, worauf man sich einlässt, bevor man
dreht. Also vielleicht muss man dann erstmal erklären, dass das Gegenteil in Hollywood ziemlich häufig Praxis ist. Ja? Also wenn man einen großen Hollywood-Film produziert, gerade auch so einen großen Superheldenfilm, dann werden Drehbücher geschrieben. Manchmal sogar weiß man noch gar nicht, welchen Superstar, welchen Schauspieler man casten konnte jetzt in einer bestimmten Rolle und ob die Rolle überhaupt im Drehbuch auftaucht, sodass verschiedene Varianten parallel geschrieben werden. Manchmal geht man rein in den Film, schreibt noch am dritten Akt rum und so weiter. Es wird alles Mögliche noch geändert. Im besten Falle geht das alles gut und kommen gute Filme heraus. In den letzten Jahren ist dabei allerdings auch viel Murks passiert. Anfang des Jahres war ich im neuen Captain America, eigentlich einen Film, den ich mich sehr gefreut habe. Dem hat man das derart angemerkt, dass das ein kompletter Flickenteppich war, der auch zu verschiedenen Zeiten gedreht und dann nochmal Drehbücher umgeschrieben und so weiter wurden. Also ganz schön viel Klein-Klein hinter den Kulissen. James Gunn sagt jetzt ganz einfach, ich mache nicht die Kamera an, bevor das Skript nicht fertig ist. Das ist eigentlich total nachvollziehbar. Führt übrigens dazu auch, dass er seine Filme meistens innerhalb des geplanten Budgets dreht, weil man dann eben weiß, mit welchem Budget man arbeiten will und was man zur Verfügung hat und was man nachher ausgibt. Führt aber eben, und daher vielleicht so ein bisschen die Aufregung dazu, dass James Gunn jetzt im Gegensatz zu anderen Filmstudios nicht ständig neue Filme ankündigt, sondern in etwas Verborgenerem arbeitet und sagt, hey Leute, hier werden mehrere Drehbücher gerade von verschiedenen Leuten gleichzeitig geschrieben und wenn eins wirklich fertig ist, dann fangen wir an mit dem Film. Bis dahin passiert halt einfach nichts. Mhm. So, jetzt kommt also dieses Jahr, lass mich das ganz kurz sagen, ja. Superman und im nächsten Jahr Supergirl. Das ist dann der zweite Film jetzt, der aus diesem neuen DC-Studio, das James Gunn ja auch leitet, kommt. Und ansonsten wissen wir bisher nichts. Mhm. Und da sind viele Fans ein bisschen unzufrieden, sie würden gerne mehr wissen.
Kann man verstehen und gleichzeitig, ja, kann man auch seine Position verstehen. Und da merkt man vielleicht auch schon, dass dieser Film ja auch, der soll ja eine ganze neue Serie einleiten. Ne? Da geht es jetzt um so ein neues Modell, das DC-Universe soll hier eingeleitet werden von Warner Studios produziert, eben als Reaktion auf die ganzen Marvel-Filme, von denen es so viele gegeben hat in den letzten Jahren. So wie du es gerade beschrieben hast, klingt es wie so ein ganz eigener Ansatz und auch ein vielversprechender erster Aufschlag für dieses neue Universe, oder wie würdest du das sehen?
Ja, das ist jetzt wirklich schwierig zu beurteilen, weil wir nicht so richtig wissen, was kommen soll. Also jetzt steht dieser Superman, obwohl er vermeintlich der Auftakt eines neuen Universums ist, ziemlich für sich. Und so funktioniert er auch ziemlich gut. Es tauchen eigentlich schon extrem viele Nebencharaktere, die hatte ich ja vorhin erwähnt, mir auch schon zu viele auf, sodass man erahnen kann, okay, hier findet dieses berühmte Worldbuilding, ne, dieses, dass man so in so ein Universum mit vielen Charakteren und die einen leben hier, die anderen leben dort, aber alle haben miteinander zu tun. Dass das schon so in die Wege geleitet wird, kann man hier auf jeden Fall bestens erahnen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Ganz zum Schluss des Films taucht allerdings eine Figur auf, da habe ich mich doch wirklich im Kinosessel sehr gefreut. Auch eine tolle Szene mit einer tollen Schauspielerin, vielleicht sage ich das zumindest, die uns einen Ausblick gibt dann auf das nächste Jahr, was da noch kommen könnte. Aber bisher, also es ist ein guter erster Aufschlag, aber man weiß halt überhaupt noch gar nicht, wo das Spiel hingeht. Insofern schwierig, das zu beurteilen jetzt hier.
Was würdest du denn sagen? Was könnte DC denn anders machen? Für was steht DC im Vergleich zu Marvel und was fehlt vielleicht auch in dem Superhelden-Universum, die wir bisher kennen?
Also ich meine, das mit dem Andersmachen ist natürlich so eine Sache. Wir reden jetzt über Marvel so ein bisschen, ich bin wirklich jetzt hier an der Stelle nicht der Marvel-Fanboy, aber wir reden so ein bisschen das klingt manchmal so ein bisschen an, als wären da die großen Zeiten vorbei. Auf der anderen Seite haben die es ja geschafft, mit ihren, keine Ahnung, bis jetzt 38 Spielfilmen Unmengen von Milliarden Dollar einzuspielen. Das muss ja erstmal jemand nachmachen, ja. Also das weiß ich noch nicht, ob DC das gelingen wird. Wenn man jetzt überlegt, was die beiden unterscheidet, dann hat James Gunn, das finde ich auch ganz schön auf den Punkt gebracht, Marvel hat, und da sind wir eigentlich auch sofort wieder bei Superman, Marvel hat mit Iron Man und Spider-Man und Black Panther und so etwas fragwürdigere Charaktere in den eigenen Reihen, die etwas mehr menscheln, die eben etwas gebrochener sind, die ja diese typische Marvel-Mixtur mitbringen, Helden wider Willen manchmal auch so ein bisschen zu sein. Und DC hat so Leute wie Superman. Also einfach im Grunde ja zusammen mit Batman und Wonder Woman spricht man da manchmal sogar von der Dreifaltigkeit bei Superheldenkosmos. Das sind einfach absolute drei Ikonen, ja. Also die sind ein bisschen wie Superman und Batman sind ein bisschen wie Apoll und Hades, Licht und Schatten, Sonne und Dunkelheit und Wonder Woman als erste weibliche Superhelden-Ikone schließt dann dieses Dreieck irgendwie. Also die so auf die Leinwand zu bringen, wie es jetzt bei Superman meines Erachtens gelungen ist, dass man die ernst nehmen kann, ist ja viel schwieriger als bei Marvel. Insofern könnte da etwas mehr Fantasy, etwas mehr Science-Fiction, der ist auch sehr Science-Fiction-lastig, dieser neue Superman, ja, und im weitestgehenden Sinne wirklich etwas mehr Fantasie wieder ins Spiel zurückkommen. Marvel hat ja immer versucht, das irgendwie an der Realität anzudocken. DC würde vielleicht einen besseren Weg gehen, wenn sie es möglichst weit weg von der Realität platzieren. Wobei Superman plötzlich in internationalen Konflikten auftaucht. Also naja, das ist ein weiteres Akt.
Okay, aber das ist spannend, was, wie man das unterscheiden kann. Und auch spannend von dir zu hören, dass du auf jeden Fall erstmal begeistert bist von diesem ersten Superman-Film. Der erste Film dieses DC-Universe. Markus Dichmann, der da tief drin steckt in allen Superhelden-Universen. Man kann das auch alles nachlesen. Er hat das Buch geschrieben, Boom, 3 Ausrufezeichen, die Welt der Superhelden, die ersten 100 Jahre. Und wir haben gesprochen über den Superman-Film, der ab morgen dann in den Kinos zu sehen ist. Ganz herzlichen Dank dir, Markus, fürs Erzählen.
Gerne, Massimo.
Was erfahren wir über Menschen, wenn wir sie aus der Perspektive von Hunden betrachten? Ein neuer Dokumentarfilm macht genau das. Der nimmt die Perspektive von Streunern in Moskau ein und erzählt, wie diese Streuner mit Obdachlosen zusammenleben.
Болит, болит, бабушка знает, что болит. А бабушка тоже обожглась сейчас. У бабушки теперь тоже рука болит.
Hier in dieser Szene, da sieht man zum Beispiel, wie eine der Obdachlosen sich um eine Wunde des Hundes kümmert. Wir sehen aber kaum ihr Gesicht, sondern wir sehen eben vor allem den Hund. Und es gibt in dem Film eigentlich keine Einstellung, die ohne Hunde auskommt. Dreaming Dogs heißt dieser Film, kommt von Elsa Kremser und Levin Peter. Und schon der zweite Film über Hunde, den die zwei machen. Im ersten ging es um Nachfahren der berühmten Weltraumhündin Laika, die davor auch als Streunerin gelebt hat. Und woher diese Faszination kommt für Streuner und was diese Streuner über die Menschen erzählen, mit denen die Streuner dann auch mal zusammenleben, darüber spreche ich jetzt mit Elsa Kremser und Levin Peter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Erstmal, vielleicht, was sind das denn für Hunde, um die es jetzt in diesem neuen Film geht? Was für Streuner sind das? Wo leben die? Wie leben die? Wie haben Sie die gefunden?
Gefunden haben wir die eigentlich bei der Recherchearbeit zu Space Dogs schon. Also wir kennen die Gruppe von Menschen und Hunden schon seit fast 5 Jahren. Über 5 Jahre haben wir die begleitet. Und es sind in Moskau, in so einem Industriebrachenviertel, wo sich sozusagen die Verlorenen und Vergessenen eigentlich der Stadt aufhalten müssen, die von der Stadt auch verstoßen werden. Und dort sind wir auf diese Hunde getroffen, die uns dann auch zu einer Gruppe von Menschen geführt hat.
Und es sind sozusagen die verstoßenen Hunde und Menschen? Oder waren es erst die Hunde und dann sind die Menschen dazu gekommen? Oder wie kann man das sagen?
Das ist ein ganz symbiotisches System. Das ist sozusagen eine Art Industrieviertel, wo die Fabriken aber alle mittlerweile verfallen sind und nicht mehr benutzt. Und dort haben sich am Anfang Hunde angesiedelt und dann später kamen die Menschen. Und jetzt ist es so, dass eigentlich beide Gruppen von Lebewesen, sage ich mal, sind bedroht. Und die beiden gehen eine Art Symbiose ein, sozusagen helfen sich gegenseitig und stützen sich in dieser schwierigen, bedrohten Situation.
Und genau das fängt dieser Film an. Und das Spannende ist eben, dass er die Perspektive der Hunde einnimmt. Also vielleicht auch nicht immer, aber doch schon sehr deutlich, finde ich, weil die Kamera oft so auf Hundehöhe ist. Man sieht so aus der Perspektive der Hunde. Man sieht eigentlich auch immer Hunde, glaube ich. Man sieht oft nicht die Gesichter der Menschen, aber man sieht die Gesichter der Hunde. Was fanden Sie denn daran so interessant, aus diesen Hundeaugen zu gucken?
Interessant fanden wir vor allem, dass wir was ins Kino transportieren wollen, was uns ja selber auf der Straße auch passiert ist, weil wir haben uns sozusagen viel näher den Hunden auch erstmal gefühlt. Das war erstmal unser Thema, unser Interesse. Die haben uns zu den Menschen geführt und dann hatten wir einfach das Gefühl, wir müssen im Kino mal Tieren auf eine Art so nah sein, so wie sie immer Menschen ausgeliefert sind auch. Und das passiert eben dadurch, dass wenn wir den Blick vor allem auf den Hund richten und Menschen vor allem hören, die Beine sehen, die Schritte, mehr die Bewegung, das kommt unserer Meinung nach irgendwie dem Erlebnis nahe. Wenn man sich vorstellt, man ist ein Hund auf der Straße von Moskau und muss irgendwie lesen, wie Menschen sind, wie eine Stadt funktioniert, mit den wenigen Dingen, die einem da bleiben.
Mhm. Finde ich ungewöhnlich, dass Sie sagen, dass Sie die Hunde erstmal interessanter fanden als die Menschen. Das ist ja durchaus nicht immer so. Meistens erzählen Menschen ja doch über Menschen. Auch dokumentarisch geht es ja oft um Menschen. Wie meinen Sie das, dass die Hunde Sie erstmal mehr berührt haben, interessiert haben als die Menschen dort?
In all unseren Arbeiten eigentlich, die wir gemeinsam machen als Regieduo, geht es uns immer darum, im Kino etwas zu zeigen, was man vielleicht so noch nicht gesehen hat oder so noch nicht gedacht oder empfunden hat. Und es war ganz früh, schon vor Space Dogs und sozusagen diesem Duo, Hunde-Duo-Filmen, uns ein Anliegen, mal einen Blick dahin zu werfen, was man sonst nicht erleben kann, was im Kino eigentlich nicht gewöhnlich ist. Weil Tiere werden oft mit Geschichten und Märchen erzählen und Eigenschaften aufgeladen. Und Menschen sind natürlich oft an was sehr Konkretem, an was sozusagen Faktischem orientiert. Und wir wollten das Licht mal woanders hinwerfen, nämlich auf die Hunde, die wir eigentlich immer von oben betrachten und dort mal irgendwie eintauchen zu können in eine ganz andere Perspektive, wofür der Kinoraum natürlich notwendig ist und das nicht auf Informationen sich beruft sozusagen.
Mhm. Genau, es ist eher so ein Eindruck, was man bekommt. Man taucht eher so richtig ein und es ist auch spannend, dass vielleicht dieses Verhältnis zwischen Mensch und Hund in Ihrem Film nochmal anders erzählt wird, weil man kriegt ja schon so das Gefühl, die Menschen brauchen die Hunde als Schutz. Also diese ältere Frau, die wir da gehört haben, die ist ja richtig, die braucht ja diesen Hund. Die sagt die ganze Zeit, er soll nicht weglaufen und ich brauche dich und ich passe auf den auf. Und ist es so, kann man sagen, die Menschen suchen Zuflucht bei den Hunden?
Das kann man durchaus so sagen. So kam uns das auch oft vor. Und das ist aber auch der Grund, warum wir den Film machen wollten, weil wir das auch irgendwie, das hat für uns auch noch eine andere Bedeutung, weil sie brauchen sie, aber sie missbrauchen sie auch. Und das ist uns relativ schnell aufgefallen und dazwischen liegt doch so eine Spannung, die für uns auch unter dem ganzen Film liegt. Also wenn man ein Tier so sehr braucht, auch emotional, nicht nur als reinen Schutz, sondern auch weil man mit Menschen das Zusammenleben gar nicht mehr gewohnt ist und nicht mehr kann, dann projiziert man eben so viel auch in dieses Tier rein, in den Hund in dem Fall, dass der sehr oft, der Hund dann auch überfordert ist damit, meinetwegen, oder auch einen Ausweg sucht. Und so ist unser Film erzählt auch so die Geschichte von einem Auseinanderdriften wieder zusammenkommen. Aber im Prinzip müssen die beiden, die Nadja und der Dingo in unserem Film, ihre Beziehung auch erst finden.
Es ist ja auch ein Film über den Ort, an dem er spielt, nämlich Moskau, der Stadtrand von Moskau. Inwiefern würden Sie sagen, ist diese Welt, die Sie da einfangen, stellvertretend für Moskau? Was erzählt die über diese Stadt?
Wir haben den zwischen 2017 bis 2020 gedreht, also vor dem Angriffskrieg. Mhm. Und es ist sozusagen auch ein Bild davon, was passiert, wenn ein autokrater Staat den Menschen wie auch den Tieren keine Räume mehr lässt und keine Sicherheit und keine Zufluchtsorte mehr übrig sind. Das ist sozusagen eine Situation, wo Menschen so wenig Zukunftssicherheiten haben und überhaupt Sicherheiten haben, dass eigentlich die Hunde wie die letzte, dass sie sich zusammenschließen und einander irgendwie den Halt geben, was in so einem Terrorstaat sehr, sehr schwer ist, dort sozusagen noch gesund und zufrieden irgendwo in Sicherheit zu leben, wenn man jetzt nicht viele Mittel hat.
Das heißt, Sie haben noch vor dem Angriffskrieg dort gedreht. Wie war das denn für Sie? Konnten Sie da einfach hingehen und die Menschen frei begleiten? Brauchten Sie eine Genehmigung? Haben Sie viele Fragen beantworten müssen? Und hat der Angriffskrieg die aktuelle Situation in Russland noch irgendwas verändert dann an Ihrem Film, an Ihrer Produktion?
Also wir hatten eine wahnsinnige Dichte an Polizeikontrollen und zum Glück Unterstützung von den österreichischen und der deutschen Botschaft vor Ort, aber keine Genehmigung. Das war sozusagen, wir waren ein kleines Team von 5 Leuten und haben uns da eigentlich im Schatten bewegt. Und sozusagen diese Gegend, wo Nadja und Dingo, diese Gruppe sich aufhalten, ist nicht am Radar. Deshalb verstecken die sich sozusagen ja auch dort. Aber es hat sich für uns auf jeden Fall was verändert. Natürlich mit dem Angriffskrieg, mit dem Februar 2022, wo der Film gerade im Schnitt war. Und dennoch ist es natürlich ein schleichender Prozess. Ich finde, das ist ja auch einfach, manchmal wird das ein bisschen so dargestellt. Dann war der große Angriff auf Kiew oder und auf die Ukraine im Allgemeinen. In Wahrheit ist es aber ein sehr langer Prozess. Die Ukraine wurde schon sehr viel früher angegriffen von Russland. Russland bereitet diese Aggression schon sehr lange vor. Und deshalb war es für uns eher ein Begleiten von dem Prozess, von der Verhärtung, vom, was es im Sozialen und im Einzelfall bedeutet. Und eben nicht dieses eine Ereignis, was alles ändert, sondern es war wie eine furchtbare Folge von etwas, was dieser Staat schon seit langem plant.
Ich fand auch interessant, wie der Film dann letztlich das erzählt und vermittelt, was er da eben erzählt. Also diese ausgestoßenen Gruppen von Hunden und Menschen, die da am Stadtrand leben. Weil das ist ja auch keine unbedingt spannende, stringente Geschichte. Es ist nicht so ein Storytelling, so ein klassisches, sondern es ist ja eher ein Begleiten von Alltag, von unterwegs sein, Essen organisieren, Nachtplätze finden. Würden Sie sagen, die Geschichte würde anders erzählt werden, wenn nicht die Hunde im Fokus stehen würden? Also sind es auch die Hunde, die diese Geschichte sozusagen transportieren?
Ja, total. Also deshalb sind wir auch auf Augenhöhe mit den Hunden im Film und deshalb stehen wir auch so dafür, dass die sozusagen die Träger sind von unserem Film und irgendwie auch die Träger der Geheimnisse. Weil das Tolle ist ja auch, dass wir konnten Hunde nicht einfach was fragen, sie konnten uns nicht antworten. Das heißt, der Film ist auch irgendwie eine Einladung zum Streuen, zum auch haltlosen Streuen, wo man natürlich als Mensch immer sehr viel reinliest in die Tiere, in deren Blicke, in deren Gesten, wie sie sich bewegen, aber eben nichts sozusagen direkt vorgelebt bekommt, sondern sich von denen treiben lassen muss. Und man den Hunden eben auch ausgeliefert ist im Kino, was auch Tolles ist, weil es eben sehr selten ist.
Interessant ist auch, wie die Reaktionen dann ausfallen. Also auf den Space Dogs Film über Laika, da gab es ja so einen Kritiker zum Beispiel, der gesagt hat, das war der bizarrste Dokumentarfilm, den er je gesehen hat. Da klingt auch vielleicht so ein bisschen so eine Irritation durch oder so. Sie sagen ja auch, sie wollen irgendwie andere Bilder schaffen, was im Kino nicht so zu sehen war. Aber kriegen Sie solche Reaktionen öfter, irgendwie so, auch so ein Unverständnis oder sowas?
Ja, durchaus. Also auch bei diesem Film wieder. Ich meine, der Film ist neben diesem dokumentarischen Realismus und der Begleitung dieser Hunde ja auch gespickt mit Fabeln und diesen Träumen der Hunde, etwas Märchenhaftes erzählen. Und das ist natürlich im klassischen Dokumentarfilm auch unser, das Mäandern, was Sie vorher angesprochen hatten, wie sozusagen die Geschichte nicht im Vordergrund steht, sondern eher ein Gefühl. Das kann durchaus irritierend sein, aber es ist vor allem ein Erlebnis, was man im Kino wahrnehmen kann. Und dadurch sozusagen der Kinoraum bei uns viel wichtiger ist als im klassischen Dokumentarfilm.
Weil das auch ein Grund ist, warum wir die Filme so gemacht haben, weil wir uns immer vorgestellt haben, es gibt ja so viele Sachen, die man im Kino sieht, die man auch selbst als Mensch könnte. Aber was man wirklich nicht kann, ist sozusagen selber auf vier Beinen mit einer Kamera auf dem Kopf durch eine Stadt laufen, um irgendwie diese Perspektive zu kriegen. Und das kann eine Kamera alleine schon und das hat sie uns in dem Moment auch voraus, uns als Menschen, wo wir quasi immer da oben sind und auf Tiere runterschauen. Und das ist eben ein Grund, warum wir dieses Mittel wählen.
Die Identifikation mit irgendwas, womit wir uns sonst eben nicht so gut identifizieren können. Das sagen die zwei Filmschaffenden Elsa Kremser und Levin Peter über ihren neuen Film, der heißt Dreaming Dogs. Und ab morgen ist der dann in ausgewählten Kinos zu sehen. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier bei uns.
Dankeschön.
Danke.
Die deutsche Filmwirtschaft, die schaut gerade mit Bangen auf die nächsten Monate. Schon lange herrscht ja Krisenstimmung. Die hat sich in diesem Jahr nochmal verschärft, weil viele Fachkräfte aus der Filmwelt auswandern ins Ausland. Ganze Filmproduktionen finden immer öfter im Ausland statt. Generell wird Filmfinanzierung immer schwieriger in Deutschland. Viele fordern die Politik auf, endlich Gesetze zur Unterstützung der Filmwelt voranzubringen. Und der neue Kulturstaatsminister Wolfram Reimer, der hat auch versprochen, das bald anzugehen. Und das ist eben auch dringend nötig, sagen viele Filmschaffende, denn sonst droht bald eine ganze Pleitewelle in der deutschen Filmwirtschaft. Christian Berndt über die Sorgen und auch die Pläne.
Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, nicht nur den Wirtschaftsstandort als Ganzes voranzubringen, sondern insbesondere eben auch den Filmstandort.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat kürzlich auf dem Filmgipfel zum Start des Münchner Filmfestes nicht nur seine Unterstützung für die deutsche Filmwirtschaft bekundet, sondern auch angekündigt, die schon von seiner Vorgängerin Claudia Roth geplanten Filmreformen zügig anzugehen.
Wir planen auch, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste und Steueranreize für Filmproduktionen, beides Modelle, die es in vielen anderen europäischen Ländern bereits gibt, hatte schon Weimers Vorgängerin Claudia Roth geplant. Sie sollten eigentlich zusammen mit dem neuen Filmförderungsgesetz verwirklicht werden, das im Januar in Kraft getreten ist. Aber die Verhandlungen mit den Bundesländern und dem Finanzministerium über die Finanzierung des teuren Projekts kamen nicht voran. Weimers Auftritt in München hat in der Filmbranche für ein positives Echo gesorgt.
Er hat sich deutlich auch hinter diese Reformvorhaben gestellt. Und das ist erstmal wichtig. Und das unterstützen wir als Produktionsallianz, diese Reformvorhaben umzusetzen.
Seit 1. Juli ist Michelle Müntefering als Nachfolgerin von Björn Böning neue Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz. Als frühere Staatsministerin und unter anderem ehemaliges stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss des Bundestages für die SPD-Fraktion ist sie wie ihr Vorgänger Böning gut in der Politik vernetzt. Und diese Kontakte kann sie jetzt gebrauchen.
Die Zeit rennt uns schon davon. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Dazu braucht die Branche jetzt wirklich Unterstützung, wenn eben keine Abwanderung stattfinden soll. Also ich sehe bei der Produktionsallianz, wie viele Produktionsunternehmen auch tatsächlich unter großem Druck stehen.
Schon seit Jahren wandern Produktionen in europäische Nachbarländer ab, in denen es Steueranreizmodelle gibt. Nach Schätzungen aus der Branche entgehen der deutschen Filmwirtschaft nächstes Jahr durch den Produktionswegzug 750 Millionen Euro. Letztes Jahr gab es schon Warnungen, dass ohne Einführung eines Steueranreizmodells Anfang 2025 eine Pleitewelle kommen würde.
Wenn man sich die Branche anschaut, dann sehen wir, das Steueranreizmodell wird dringend gebraucht. Und wir hoffen sehr, dass der 1.1.26 der späteste Zeitpunkt ist. Die Bundesregierung legt ja in diesem Monat noch die Zahlen für den 26er Haushalt vor. Und einhergehend damit muss auch der Bundestag sich dann genau damit beschäftigen. Steueranreizmodell. Aber wir reden nicht nur darüber, sondern es soll mehr Geld in den Markt auch fließen. Wir reden ja auch noch über die Investitionsverpflichtung.
Wolfram Weimer hat bereits Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium über das Reformvorhaben begonnen und das Gesetzesverfahren soll nach der Sommerpause beginnen. Aber von Januar 2026 ist bei ihm nicht die Rede.
Ich nehme mal an, im Laufe des nächsten Jahres könnte das dann Realität werden.
Was das für die deutsche Filmwirtschaft bedeutet, ist schwer abzusehen. Auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Unabhängiger Filmverleiher, Björn Hoffmann, hatte letztes Jahr gewarnt, dass ohne die Einführung beider Modelle 2025 die Folgen desaströs wären für den deutschen Filmstandort.
Ich glaube, es ist gerade für unabhängige Produzenten, aber ich glaube auch für größere Unternehmen im Moment wahnsinnig schwierig, Kinofilme überhaupt zu finanzieren. finanzieren. Und das ist eine Situation, die natürlich direkt auch Verleiher betrifft. Und ich glaube, das war nicht zu schwarz gesehen von mir. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die weiteren Säulen kommen. Wie man jetzt hört, soll die Investitionsverpflichtung eventuell auch nicht kommen, sondern das mit einer Selbstverpflichtung gelöst werden.
Tatsächlich hat Weimar Vertreter von Streamern nach Berlin eingeladen, um über die Möglichkeit einer freiwilligen Abgabe zu sprechen. Fällt das Ergebnis der Gespräche positiv aus, könnte das Einfluss auf das geplante Gesetz haben, sagt Weimar. Dass der Kulturstaatsminister mit den Streamern über die Investitionsverpflichtung verhandeln will, findet Müntefering vernünftig.
Und deswegen ist das etwas, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir im Dialog sind, dass wir in die Diskussion gehen miteinander. Das findet übrigens auch statt und schon viele Jahre. Wir sind ja schon eigentlich einen Schritt weiter.
Trotzdem möchte Müntefering auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung für die Investitionsverpflichtung. Für Björn Hoffmann zählt vor allem, dass es überhaupt irgendwann eine Regelung gibt. Wenigstens, sagt er, gibt es seit 1. Januar das neue Filmförderungsgesetz.
Ich glaube, das spreche ich wahrscheinlich für fast alle Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Es ist erstmal eine riesengroße Erleichterung, dass das neue FFG überhaupt in Kraft getreten ist. Das war ja Ende letzten Jahres wirklich ein Krimi. Das war FFG auf die letzte Minute. Und ich glaube, es sind wirklich alle froh, dass es erstmal ein neues FFG gibt. Und jetzt geht es natürlich darum, die anderen Bausteine der Förderreform auch noch umzusetzen.
Aber ob dem neuen Kulturstaatsminister gelingt, die Länder und das Bundesfinanzministerium für die Pläne zu gewinnen, ist fraglich. Denn gespart werden muss trotz Lockerung der Schuldenbremse und viel Zeit bleibt, so fürchtet man in der Branche, nicht mehr.
Unser Deutschlandfunk Kulturfilmkenner Christian Berndt über das Bangen in der deutschen Filmwirtschaft und den dringend benötigten Dialog mit der Politik.